Hey, mein Name ist Laura, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und begrüße dich herzlich beim Eva Monder Podcast Diagnose Frau. Hier dreht sich alles rund um Frauengesundheit, denn unsere Mission ist, Frauen in jeder Lebenslage zu unterstützen, sowohl mit unseren Produkten als auch mit Magazinbeiträgen und diesem Podcast. Durch Interviews mit ExpertInnen und Erfahrungsberichten zeigen wir dir, du bist einzigartig, aber nicht alleine. Weitere Infos sowie den Link zu unserem Online-Magazin findest du in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Episode. Hey Elena, ich freue mich, dass du hier in unserem Eva Monder Podcast Diagnose Frau mit dabei bist und über deine Geschichte sprichst. Und bevor wir anfangen, habe ich 5 This or That Fragen für dich. Das bedeutet, ich gebe dir 2 Antwortmöglichkeiten und du musst dich so spontan es geht und so schnell wie möglich für eine entscheiden. Bist du bereit?
Ich bin bereit, ja, schieß los.
Kuchen kaufen oder selber backen?
Kuchen kaufen.
Singen oder tanzen, wenn du in einer Talentshow wärst?
Tanzen.
Crushed Eis oder Eiswürfel?
Crushed Eis.
Alleine reisen oder mit FreundInnen?
Alleine reisen.
Und die Qual der Wahl, Pfirsich- oder Zitroneneistee?
Das ist keine großartige Qual der Wahl, Pfirsicheistee.
Da gehe ich total mit dir. Also ich finde aber, da gibt es immer so 2 Fraktionen, entweder Pfirsich oder Zitrone. Ich kenne kaum Leute, die wirklich beides richtig gerne mögen. Von daher, bei Pfirsich bin ich bei dir.
Die Zitronentäler haben keine Ahnung, wovon sie reden.
Ja, kann ich bestätigen, wobei mein Freund Zitronenliebhaber ist. Aber das ist immer ganz gut, dann brauche ich da mir nichts zu teilen. Ja, okay, dann, wenn du bereit bist, würde ich auch gerne in das Thema starten. Und zwar, wie wahrscheinlich alle jetzt schon am Titel gelesen haben, geht es heute um Transsexualität und ich ja kurz schon angeteasert habe, dass du eben da deine Geschichte zu erzählen hast. Und zu Beginn mal so eine Einstiegsfrage, und ich glaube, das ist auch so die Klassikerfrage: Wann hast du denn gemerkt, dass du dich mit deinem biologischen Geschlecht, das da im Geburtsregister eingetragen wurde, nicht identifizieren kannst?
Das habe ich tatsächlich schon sehr früh gemerkt. Also ich glaube, da war ich so 5 oder 6 Jahre alt. Da war ich mit meiner Mutter bei meiner Oma und meiner Tante. Meine Tante ist nicht viel älter als ich. Und sie hatte Freundinnen zu Besuch. Und die hatten alle Kleider an und haben zur Musik getanzt in einem großen Raum. Ich habe ziemlich neidisch, so hat zumindest meine Oma später gesagt, zugeguckt. Meine Oma hat das gesehen, hat mir ein altes Kleid von meiner Tante angezogen und dann habe ich mitgetanzt. Und das war so der erste Moment, wo ich für mich gedacht habe, also wo ich als kleines Kind gedacht habe, das fühlt sich irgendwie richtig an, das fühlt sich irgendwie besser an. Nur denkt man sich als kleines 5-jähriges Kind nicht wirklich was dabei, vor allem, wenn man dann die Eltern fragt und die dann sagen, ja, das ist nur eine Phase, das hatte ich als Kind auch. Gerade als ich meine Mutter gefragt habe, hat die gesagt, ja, ich wollte früher auch ein Junge sein, das ist eine Phase, das geht vorbei. Und diese Phase ist halt nicht vorbeigegangen, nur lässt man sich das halt als Kind natürlich von den Eltern einreden, bis ich dann halt irgendwann in der Pubertät angekommen bin und gemerkt habe, ja, das ist keine Phase und das wird vermutlich so schnell nicht vorbeigehen.
Also schon sehr früh gemerkt. Und wann hast du, also klar, du hast deiner Mutter und so schon gesagt, hey, ich fühle mich irgendwie nicht so richtig, ich fühle mich eher als Mädchen. Wie ist denn sonst dein Umfeld damit umgegangen? Und wie bist du dann auch damit umgegangen, auch im, im Erwachsenwerden, im Älterwerden?
Tatsache ist halt, dass ich mich lange dagegen gesträubt habe, gegen diesen Gedanken, dass halt da mit mir in Anführungsstrichen etwas nicht stimmt. Also nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Ich habe mir lange selber eingeredet, nein, das ist nicht so, du bist im richtigen Körper. Irgendwann mal hast du Haus, Hof, Kinder und Frau, so wie das halt für alle so läuft. Ich habe mir da, glaube ich, sehr viel mehr Druck gemacht, als mein Umfeld es mir gemacht hätte. Denn als ich mich später meiner Mutter anvertraut habe, es war relativ spät, es war erst mit 24, 25, kurz bevor ich nach Köln gezogen bin, war sie nämlich diejenige, die das Thema angesprochen hat. Wir saßen auf ihrem Balkon, haben Kaffee zusammen getrunken. Und ich habe schon länger überlegt, wie ich sie auf dieses Thema anspreche, weil damals, als ich das als erstes Mal als Kind gesagt hat, hat sie sich gedacht, wahrscheinlich, ach komm, das fünfjährige Kind, das Kleine, das weiß doch noch von nichts, ne? Und dann saß ich halt mit 25, 20 Jahre später vor ihr und habe überlegt, wie ich ihr das sagen soll und wusste nicht, wie ich anfangen soll, bis sie dann aus heiterem Himmel dann angefangen hat und gesagt hat, du, kann es sein, dass du dich in deinem Körper nicht wirklich wohlfühlst? Dann habe ich gesagt, ja. Und wusste immer noch nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Und dann hat sie gefragt, kann es sein, dass du eine Frau bist? Und dann war das Thema erledigt. Also dann habe ich gesagt, so, ja, so sieht's aus. Und meine Mutter hat das, generell der Großteil meiner Familie, hat das sehr locker aufgenommen und ist sehr wohlwollend damit umgegangen.
Darf ich kurz fragen, wie alt bist du jetzt? Weil du meintest ja, mit Mitte 20 hast du dich dann deinen Eltern oder deiner Mutter anvertraut?
Jetzt bin ich 29, im Januar geworden.
Dann ist zwar jetzt schon ein bisschen her, aber nachträglich noch alles Gute. und ich habe mir jetzt mal so deine Instagram-Posts angeschaut und gesehen, dass dein erster Post 2020 war. Und da hast du dann den Hashtag Transgender benutzt. Wie oder was war denn damals deine Intention, dass du gesagt hast, hey, ich teile das jetzt auf Instagram?
Also meine Intention war erstmal, also in allererster Linie, wobei ich da noch dazu sagen muss, ich habe da zwar erst 2020 den ersten Post gesetzt, ich hatte aber vorher schon einen Instagram-Account gehabt, den ich dann zeitweise aber gelöscht habe, mit den Inhalten, die ich drauf hatte und erst später wieder reaktiviert habe und alte Posts dann auch alte Bilder dann auch wieder gepostet habe. Aber in erster Linie war der Hintergedanke, warum ich das gepostet habe, nicht irgendwelche Aufklärungsarbeit zu betreiben, weil damals war ich war am Anfang, da war ich bei Gott noch nicht so weit, irgendwelche Aufklärungsarbeit zu betreiben oder irgendwas in die Richtung. Die erste Intention war tatsächlich erstmal zu gucken, wie komme ich bei komplett fremden Menschen an? Wie sehen die mich? Was für eine Meinung haben die von mir? Was geben die mir zurück an Input, was ich eventuell für mich verwenden kann, weil damals war mein Selbstbewusstsein natürlich ganz weit unten und ich habe irgendwie eine Form von positiver Bestätigung gesucht.
Okay, also du bist zwar in deinem familiären Umfeld dann so akzeptiert worden, aber wusstest nicht so genau, wie die Gesellschaft darauf reagiert, richtig? Richtig,
genau. Also bei meiner Familie war mir das eigentlich fast klar, weil der Zusammenhalt zwischen mir und meiner Familie so ist, auch zwischen meinen Geschwistern und mir. Aber ich war halt tatsächlich neugierig darauf, wie reagiert die Gesellschaft auf mich? Die Welt da draußen, die mich vorher nicht kannte.
Und war das damals dann auch schon relativ schnell klar für dich, dass du eine Geschlechtsangleichung machen möchtest?
Definitiv. Also in dem Moment, als ich mich wirklich dafür entschieden habe, die Transition zu gehen, und nicht etwa die Alternative zu leben, von wegen, ich lasse das jetzt einfach alles bleiben, sondern ich ziehe das jetzt tatsächlich durch, war das für mich das war keine Entscheidung, die ich getroffen habe, sondern es war einfach für mich in dem Moment eine Selbstverständlichkeit, dass ich diesen Schritt wirklich bis zur geschlechtsangleichenden OP gehe.
Ich habe mich natürlich im Vorfeld auch so ein bisschen über die Begrifflichkeiten informiert und da hat zum Beispiel gestanden, dass es keine Geschlechtsumwandlung, sondern eine Geschlechtsangleichung ist. Kannst du da vielleicht nochmal den Unterschied erklären und sagen, warum das jetzt Geschlechtsangleichung bedeutet?
Weil da im Prinzip nichts umgewandelt wird im Sinne von, es ist eine Verwandlung. Das hat einfach damit was zu tun, dass ich als Frau, auch wenn mir das am Anfang nicht so bewusst war oder ich mich anfangs noch dagegen gesträubt habe, trotzdem immer als Frau auch unterbewusst identifiziert und gesehen habe. In dem Moment innerlich immer eine Frau gewesen, vom Kopf immer eine Frau gewesen. Nur das Äußerliche hat dem widersprochen und daher wird das Äußerliche dem Innerlichen angeglichen und nicht umgewandelt.
Ja, macht also auf jeden Fall Sinn.
Ich kenne viele transidente Frauen und transidente Männer, die darauf ein bisschen empfindlich reagieren, auf dieses Wort Umwandlung, weil es ja eigentlich auch tatsächlich keine Umwandlung ist. Ich bin da allerdings relativ locker und erkläre das auch ganz gerne.
Und hast du damals auch direkt dann angefangen, diese Hormontherapie zu machen? Und wie funktioniert das Ganze? Wie lange dauert das?
Also erstmal Diese Hormone sind natürlich verschreibungspflichtig, die kriegst du nicht einfach so. Zuallererst musst du natürlich einen Therapeuten aufsuchen, der sich auf das Gebiet, auf dem Gebiet Transgender spezialisiert hat oder zumindest ein bisschen Ahnung davon hat und da auch Indikationsschreiben ausstellen kann. Und dann war ich erstmal ein Jahr natürlich bei ihm in Behandlung. Bei mir ging das relativ schnell, weil mein Therapeut auch sehr schnell von mir überzeugt war und auch davon überzeugt war, dass bei mir eine Geschlechtsdysphorie vorliegt. Ein Jahr lang war ich bei ihm in Behandlung, ein Jahr lang habe ich den Alltagstest gemacht. Das soll heißen, mich auch schon im Alltag als Frau vorzustellen und als Frau zu leben. Dann hat er mir ein Indikationsschreiben ausgestellt, die mich halt zu einer Endokrinologin überwiesen hat. Die hatte mit mir ein paar Bluttests und andere Untersuchungen körperliche gemacht und hat letztendlich dann auf meinem Hormonhaushalt und auf meinem Blutkreislauf hin ja, mir eine Hormontherapie verschrieben, wo ich dann erst angefangen habe, Testosteronblocker zu nehmen, die halt meinen Testosteronspiegel nach unten gedrückt haben. Und nach einer Weile dann habe ich dann angefangen, die Östrogene einzunehmen.
Und wie lange hat der Prozess gedauert, bis du dann angefangen hast, die Östrogene einzunehmen?
Das war mindestens einen halben Monat bis einen Monat, bevor ich die Östrogene einnehmen durfte. Erstmal musste ja mein Testosteronspiegel gesenkt werden, weil wenn man direkt anfängt, die Östrogene einzunehmen, würde das nichts bringen, weil sich der Spiegel dann versucht, irgendwie auszugleichen. Daher eben erst die Testosteronblocker. Das, wie gesagt, war dann lass es einen halben Monat bis einen Monat gewesen sein, dann durfte ich dann die Östrogene nehmen. Wirklich was gemerkt, habe ich erst nach einem halben Jahr, dass sich bei mir was geändert hat. Also gerade die Testosteronblöcke habe ich sehr schnell gemerkt. Da habe ich ziemlich schnell, war ich motivationslos. Ich war die ganze Zeit müde, habe fast nur geschlafen. Ich war nervlich. Ziemlich am Ende, war ziemlich häufig nah am Wasser gebaut. Ich war einfach innerlich tot, weil ich hatte weder einen Östrogenspiegel noch einen Testosteronspiegel. Das hat sich dann erst ungefähr ein halbes Jahr danach eingependelt, nachdem ich dann die Östrogene genommen habe, dass ich wieder Leben in mir gespürt habe, wenn man so will.
Und die Östrogene musst du dann jetzt dein Leben lang nehmen?
Richtig, die Le nehme ich mein Leben lang.
Macht ja auch Sinn, weil du hast ja keine Eierstöcke, das heißt, es kann ja auch nichts
Richtig, genau.
produziert werden. Und die Testosteronblocker musst du die immer noch nehmen?
Die nehme ich nur dann, beziehungsweise ich kann dann aufhören, sie zu nehmen, wenn ich die geschlechtsangleichende Operation hinter mich gebracht habe.
Ah, okay, und die hast du noch nicht gemacht.
Die habe ich noch vor mir, ja.
Ah, okay. Also du hast bisher noch keine operativen Eingriffe machen lassen.
Nein, bisher noch nicht.
Okay. Und wie lange geht die Hormontherapie jetzt schon?
Knapp 3 Jahre, 3 bis 4 Jahre, 3,5 Jahre, irgendwie sowas in dem Zeitraum.
Gibt es denn da einen bestimmten Zeitraum, in dem man erst diese Hormontherapie machen muss, bevor man diese OPs machen kann?
2 Jahre mindestens, ja. Also 2 Jahre sollte man die Hormone mindestens genommen haben, bevor man da anfangen kann, Operationen vorzunehmen. Gerade wenn es um den Brustaufbau geht, weil halt innerhalb der ersten beiden Jahre sich die Brust durch die Fettumverteilung nochmal selbst aufbauen kann. Das kommt in der Regel nicht viel, aber ein bisschen schon was. Und bevor diese 2 Jahre halt rum sind, wird da kein seriöser Chirurg da Implantate einsetzen oder dann einen Brustaufbau vorschlagen.
Okay. Wie sieht es denn mit PartnerInnensuche aus? Also ich habe vor kurzem eine Dating-Show gesehen und da war eben eine transidente Frau mit dabei und sie hat
Meinst du
sich
nach
da
Arnold, oder?
mit ja, richtig. Genau, dann hast du es vermutlich auch gesehen.
Nein, ich habe es nicht wirklich gesehen, aber Instagram hat mich quasi damit behaagt und zugeschossen,
Okay.
dass halt die neue Staffel angelaufen ist und dass halt diesmal auch eine transidente Frau dabei ist als Kandidatin.
Genau. Wie siehst du das denn? Hast du damit schon Erfahrung gemacht?
Mit der Partnersuche? Ja, weil ich gerade momentan auch gerade deswegen auf einer Datingpause bin. Dating als transidente Frau, aber bestimmt auch als transidente Mann, das gibt sich sehr wahrscheinlich nicht sehr viel, ist frustrierend. Das Problem ist, dass unsere Gesellschaft nach wie vor sehr konservativ ist, beziehungsweise sehr vorurteilsbehaftet ist. Ich kann da teilweise wirklich Horrorgeschichten erzählen, also Sätze von Typen, die zu mir gesagt haben, für Sex bist du gerade gut genug, aber für was Festes, sucht man sich dann doch lieber eine richtige Frau. Und das war noch nett ausgedrückt. Also das war nicht der Wortlaut, den ich gehört habe. Es wird sehr viel fetischisiert, es wird sehr viel sexualisiert. Da wirklich jemanden zu finden, der es ernst meint und der es auch aufgrund deiner Person ernst meint und dich nicht nur daten will, weil du gerade sein Fetisch bist, ist extrem schwierig. Es ist sehr frustrierend.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ist das denn, also hast du dann irgendwelche bestimmten Begründungen bekommen dafür, dass das jetzt nichts für länger ist? Geht es darum, dass du auch keine Kinder kriegen kannst?
Zum Beispiel auch, ja. Also die Gründe waren vielfältig. Es war, ich kann es halt verstehen, auch wenn man sagt, ich möchte eigene Kinder haben, biologische Kinder, die halt von mir sind. Ja gut, kann ich halt nicht, funktioniert halt leider bei mir nicht. Ich kann es halt auch, das kann ich halt auch tatsächlich verstehen und nachvollziehen. Dann waren da halt aber auch noch so Sprüche wie von wegen, meine Familie würde damit nicht klarkommen, mein Umfeld würde damit nicht klarkommen. Oder auch so Vorschläge von wegen, wir können doch eine geheimliche Beziehung führen, nur immer in meiner oder in deiner Wohnung, ohne dass es jemanden mitkriegt.
Ja, will man ja auch nicht, ne?
Nein, also ganz ehrlich, für sowas bin ich mir dann auch so schade. Also ich war lange Zeit, ich bin nicht aus meinem Schrank, aus dem Sprichwörtlichen herausgekommen oder eher dem buchstäblichen Schrank herausgekommen, damit ich mich für einen Typen, der es nicht wert ist, mich wieder in einen Schrank einsperren lasse.
Nee, das macht doch keinen Sinn, kann ich absolut nachvollziehen. Du sprichst die ganze Zeit schon von transident, das Wort habe ich ja auch gewählt. Es gibt ja einige Begriffe, die auch teilweise abwertend gemeint sind. Welche sind das denn auch gerade, um Menschen zu sensibilisieren dafür? Weil ich glaube, dass viele gar nicht das Böse meinen, sondern einfach nicht genau wissen, welche Wortwahl oder welcher Begriff ist denn jetzt in Anführungszeichen korrekt oder welcher könnte dann als diskriminierend wahrgenommen werden?
Also was ich weiß, worauf viele anspringen, ist das Wort transsexuell. Weil es ja sich im strengeren Sinne ja nicht um meine Sexualität handelt. Ich persönlich bin da aber auch locker. Ich verwende das Wort transsexuell. Es ist veraltet. Es verwende ich aber teilweise selber noch und habe auch keine Schwierigkeiten damit, wenn jemand anderes das verwendet. Ein Wort, was tatsächlich ganz oben bei mir auf der Abschussliste steht und wo ich weiß, dass viele Leute, die das Wort verwenden, das nicht böse meinen, sondern einfach nur aus Unwissenheit, was aber trotzdem beleidigend ist, ist das Wort Transe. Transe ist keine adäquate Abkürzung für transidente Menschen. Es ist eine Abkürzung für Transvestiten. Und zwischen Transvestiten und transidenten Menschen gibt es einen riesigen Unterschied. Transvestiten sind im klassischen Fall Männer, die sich als Frauen verkleiden. Sei es entweder als Show-Act, wie zum Beispiel Drag Queens das machen, oder aber aus irgendeinem Fetisch. Und das hat halt effektiv nichts mit uns zu tun, weil wir uns nicht verkleiden, weil wir das nicht weder als Show-Act noch als Fetisch-Hintergrund machen.
Ist wahrscheinlich, glaube ich, Olivia Jones auch. Sie ist ja auch, das ist ja, glaube ich, die Kunstperson.
Richtig, ja. Und das ist zum Beispiel, Französisch ist eine Drag-Queen. Show-Act ist das, aber halt eben, ja, das ist halt keine tatsächliche, das ist ja kein tatsächlicher Transgender.
Also ist Transidentität, Transsexualität quasi zu bevorzugen, weil es passender ist?
Auf jeden Fall, ja.
Okay.
Also Trans ist einfach ein Wort, das sollte man vermeiden. Das sollte man wissen mittlerweile im 21. Jahrhundert, dass es keine adäquate Abkürzung ist und eben mit dem Hintergrund, dass es eben eine Abkürzung für Transvestiten ist, beleidigend ist, wenn man das auf Transfrauen oder auf Transmänner bezieht.
Okay. Findest du denn, dass es generell in der Gesellschaft genug Aufklärung gibt?
Leider zu wenig. Und wenn, dann oft in die falsche Richtung. Die Sache ist, eine sehr positive Entwicklung, die ich halt auch in den letzten Jahren beobachtet habe, vor allem auch in den letzten 20 Jahren beobachtet habe, ist, dass es extrem viel Aufklärungsarbeit zur Homosexualität und zu vielleicht ein bisschen weniger zur Bisexualität, aber auf jeden Fall zur Homosexualität bei Männern und Frauen gab. So dass es heutzutage da eigentlich weniger, ich will nicht sagen so gut wie keine oder wenig, aber auf jeden Fall weniger Reibungspunkte gibt innerhalb der Gesellschaft, als es das vor 10 oder 20 Jahren der Fall war. Als ich dann gemerkt habe, okay, die Medien interessieren sich jetzt immer weiter wirklich für Transsexualität, habe ich gedacht, okay, jetzt ist so unser Moment gekommen, wo wir über uns aufklären können, wo es Aufklärung zum Thema Transsexualität gibt und wo es auch mehr Verständnis gibt. Aber irgendwie ist das Thema der binären Transsexualität übersprungen worden. Und es ging so, keine Ahnung, vermutlich, weil es nicht interessant genug war für die Medien, aber es ging direkt zur nicht-binären Transsexualität, was halt auch nochmal was anderes ist als die binäre Transsexualität, also die ich jetzt quasi vertrete. Und das wird halt auch gerne in einen Topf gemischt, obwohl es auch weniger Punkte gibt, die wir beide, die beide Arten der Transsexualität teilen, Entschuldigung, als es am letztendlich tatsächlich der Fall ist. Und so wird die eine Seite in den Medien sehr häufig betont und die andere Seite ein bisschen zu wenig. Also allein durch die Tatsache schon, dass man, dass viele Leute heutzutage immer noch nicht wissen, dass Trans eine Beleidigung ist. Ja klar, weil es im Falle der nicht-binären Transsexualität auch nicht so zur Sprache kommt wie bei der binären Transsexualität.
Kannst du da gerade noch mal den Unterschied erklären zwischen binär und nicht-binär?
Transsexualität im binären Sinne ist, ich bin mit einem männlichen Körper geboren worden, fühle mich aber und identifiziere mich und lebe als Frau. Das ist, weil ich mich, also binär ist es darum, weil ich mich mit den beiden Geschlechtern Mann und Frau identifiziere, in dem Sinne als Frau identifiziere. Mhm. Das nicht-binäre Geschlechtssystem lehnt dieses typische Bild von Mann und Frau teilweise auch auf gesellschaftlichen Normen ab und möchte sich damit nicht identifizieren. Und die sagen dann, ich fühle mich weder als Mann noch als Frau. Ich fühle mich aber teilweise auch als Mann und als Frau. Das wäre jetzt wieder etwas binär. Das ist halt genderfluide. Aber das nicht-binäre System lehnt halt komplett und grundsätzlich diese gesellschaftlichen Normen von Mann und Frau ab.
Okay, gut zu wissen. Wusste ich auch noch nicht, aber hört man ja immer wieder. Und ich wusste nicht, dass das, was jetzt genau der Unterschied ist. Also ich kenne das natürlich auch. Ist ja beispielsweise auch bei bestimmten Formularen oder so, dass da mehrere Geschlechter jetzt angegeben werden. Und wusste, dass es eben auch Personen gibt, die sich keinem Geschlecht explizit zugehörig fühlen. Aber dass jetzt nochmal die Fachbegriffe dafür verwendet werden, ist auf jeden Fall gut zu wissen. Jetzt hattest du auch gesagt, ne, deine Eltern oder deine Mutter hat damals so gesagt, ja, das ist nur eine Phase, mit 5, 6 Jahren kann man da doch nicht gar nicht genau wissen, welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt. Und die Jungs haben auch mal so eine Prinzessinnenphase, nenne ich es jetzt einfach mal. Was denkst du, würde denn auch Eltern helfen oder ja, dem Umfeld da vielleicht ein bisschen sensibler damit umzugehen?
Also erstmal vorweg, ich mache meiner Mutter da absolut keine Vorwürfe, weil,
ja, klar.
Keine Ahnung, ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen als Elternteil, wenn da so ein kleines, wenn ein 5-jähriges Kind kommt und sagt, ich fühle mich aber eigentlich als Mann oder als Frau, gegensätzlich zu den Geschlechtern, denen sie tatsächlich geboren worden sind. Trotzdem ist es so, also, dass das schon in jungen Jahren Leidensdruck auslösen kann, wenn das Kind das Gefühl bekommt, dass die Eltern die eigene Identität nicht ernst nehmen oder runterreden. Also das kann auch tatsächlich schon in jungen Jahren dazu führen, dass man sich missverstanden fühlt, dass man sich ungewollt fühlt, eventuell auch sogar ungeliebt, dass man dann als Kind das Gefühl bekommt, meine Eltern akzeptieren mich nicht so, wie ich bin. Da würde ich den Eltern tatsächlich dazu raten, weniger direkt auf diese Schiene zu kommen, ach komm, das ist nur eine Phase, sondern sich mit dem Kind hinzusetzen und sich vor allem mit dem Kind auseinanderzusetzen und zu sagen, warum empfindest du denn so? Und das Kind dann auch ernst zu nehmen und sich dann auch kein Urteil zu erlauben, von wegen zu sagen, warte jetzt nochmal 10 bis 15 Jahre ab, bis du dann ein bisschen was älter bist. Sondern sich da schon mit dem Kind auseinanderzusetzen und ihm auch zu vermitteln, wenn es denn so ist, unterstütze und liebe ich dich trotzdem, ungeachtet deiner Identität.
Hm. Was man ja auch öfter hört und ich auch schon in meinem Umfeld so mitbekommen habe, ist ja die Aussage, ja, als Kind kann man das ja noch gar nicht so selbst wissen und man sollte da nicht voreilig sein, sollte jetzt erstmal warten, bis man richtig erwachsen ist und da vielleicht auch seine Mitte gefunden hat. Was sagst du denn dazu? Weil du meintest ja, es hat bereits mit 5, 6 Jahren angefangen und ich habe auch schon mal mit einer transidenten Frau gesprochen und sie meinte auch, also die Geschlechtsumwandlung Hormontherapie ist jetzt erst Ende 40 gewesen, also es hat relativ lang gedauert, aber hat auch schon gemeint, ich habe das bereits im Kindesalter mitbekommen und kann da auch sagen, dass sie es absolut verstehen kann und auch sinnvoll findet, wenn jemand jetzt mit 14 Jahren schon sagt, hey, ich möchte da auf jeden Fall ja mit jemandem Professionellen drüber sprechen und vielleicht sogar dann diese Geschlechtsangleichung machen.
Also ich glaube, meine persönliche Meinung ist, wenn immer wenn Erwachsene sagen, ein Kind kann das doch noch gar nicht so genau wissen, wenn es jetzt um die sexuelle Identität oder die geschlechtliche Identität geht, vergessen, glaube ich, viele Menschen oder haben viele Menschen schon vergessen, dass sie auch als Kinder selber schon sehr viel über sich gewusst und wahrgenommen haben. Also zu sagen, du bist noch ein kleines Kind, du weißt noch gar nicht, wovon du redest und ob das tatsächlich so ist, empfinde ich als höchst problematisch. Wie gesagt, ich habe es mit 5 Jahren gewusst. Die andere transidente Frau, du gesagt hast, dass sie erst mit 40 begonnen hat, das war ja nochmal eine ganz andere Generation, die noch viel weniger Toleranz irgendwie da hat erfahren können. Und deswegen, was halt auch der Grund ist, warum sie da so spät gestartet ist. Und ich setze spät wirklich bewusst in Anführungsstrichen, weil es dafür eigentlich nie zu spät ist, sich selbst zu verwirklichen und sich selbst auszuleben. Gerade bei älteren Menschen, die sich dafür dann noch entscheiden, tatsächlich noch diesen Schritt zu gehen, obwohl sie so mental diese Einstellung haben. Das habe ich nämlich oft gehört, auch in der Selbsthilfegruppe, beziehungsweise einer Supportgruppe für transidente Menschen, wo ich mal gewesen bin, saßen auch einige ältere Personen, die gesagt haben, sie hatten das Gefühl, dass es jetzt keinen Sinn mehr macht, loszulegen. Aber die Sache ist, auch mit 50, auch mit 50, hast du immer noch ein Leben, das irgendwo lebenswert ist? Und zwar auf eine Art und Weise, wie du es für dich richtig empfindest. Also es gibt da diesen Punkt zu früh oder zu spät einfach nicht. Im Prinzip weißt du immer, wer du bist. Und wenn du sagst, wer du bist und als was du dich empfindest, als was du dich identifizierst, hat kein anderer Mensch das Recht zu sagen, nein, das sei nicht so.
Ja, ganz, ganz wichtig der Punkt. Und mir ist gerade noch was eingefallen, was jetzt nicht auf diesen emotionalen Aspekt nur abzielt. Also im Prinzip hat das ja alles mit Emotionen zu tun. Aber noch mal ganz kurz zum Thema Operation und Hormontherapie. Wie ist es denn eigentlich? Wird das von der Krankenkasse mittlerweile übernommen oder ist das jetzt noch quasi eine Privatleistung?
Die Hormontherapie wird teilweise von den Krankenkassen übernommen. Also einige Kosten, wenn du dann die Tabletten holen möchtest, also in meinem Fall sind das jetzt Tabletten, werden ein Teil der Kosten übernommen. Du musst aber immer noch einen Eigenanteil bezahlen, der jetzt aber auch nicht wirklich die Welt ist. Die Operationen, ja, müssen von der Krankenkasse übernommen werden. Das ist auch gesetzlich so geregelt. Die Sache ist nur, dass sich Krankenkassen gerne mal dagegen sträuben. Sie wissen, dass sie es machen müssen. Sie wissen, dass sie es übernehmen müssen. Sie wissen aber auch, dass es sich bei transidenten Menschen häufig um psychisch labile Menschen handelt und dass man da versuchen kann, auf Zeit zu spielen, damit sie aufgeben. Also es ist teilweise ziemlich skrupellos und sehr berechnend, wenn man versucht, es auf Anhörungen und Gerichtsprozesse ankommen zu lassen, mit fadenscheinigen Ausreden, warum man der Person das nicht bezahlen möchte, in der Hoffnung, dass diese Person abspringt, weil sie einfach innerlich sagt, ich schaffe das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich habe diese Kraft dafür, diesen Kampf nicht mehr zu führen, damit sie einfach aufgibt. Aber ja, tatsächlich ist es so, dass gerade die geschlechtsangleichende OP und auch der Brustaufbau von der Krankenkasse übernommen wird.
Wie viele Operationen benötigt es denn eigentlich? Oder gibt es da keinen Richtwert?
Jetzt speziell bei der geschlechtsangleichenden Operation.
Genau, ja.
Da gibt es theoretisch zwei Operationen. Also die eine Operation, der quasi der Großteil neu modelliert wird, und die zweite Operation ist mehr oder weniger eine Korrekturoperation, die man machen kann, aber nicht machen muss. Also da wirst du teilweise auch dann noch von deinem Arzt mit hinzugezogen, von dem Chirurg hinzugezogen, denn der bei der zweiten Operation noch eventuelle Sonderwünsche berücksichtigt, was das Aussehen oder die Form betrifft. Also der zieht dich dann nochmal in einem Gespräch zu Rate, fragt dich, möchtest du die zweite Operation jetzt nochmal haben, diese Korrekturoperation, wo man eventuelle Schönheitsfehler nochmal ausgleichen kann. Man müsste sie aber quasi nicht machen, aber viele nehmen sie trotzdem noch in Anspruch. Ich werde sie dann vermutlich auch in Anspruch nehmen.
Ja. Und wann steht deine OP an? Gibt es da schon einen Termin?
Einen Termin gibt es dafür noch nicht, was einfach damit zusammenhängt, dass ich auch die Personenstandsänderung noch nicht vollzogen habe, was einfach
Ah,
da,
okay.
was damit zusammenhängt, dass wir aktuell immer noch in Deutschland das TSG haben, also das Transsexuellengesetz, was 40 Jahre alt ist, entsprechend rückständig ist und diskriminierend ist und auch ziemlich tief in die eigene Tasche greift. Knapp 1.500 bis 2.000 Euro müsste man da zahlen, damit man seinen Namen ändern kann. Mal im direkten Vergleich, wenn jemand zum Standesamt läuft, weil er seinen Nachnamen ändern möchte, weil er geheiratet hat, sind das maximal 200 bis 250 Euro Bearbeitungsgebühr. Und diese Standard, dass man zwei unabhängige Gutachter verpflichten muss, die, nachdem man bereits ein Jahr in Therapie war, bei einem Therapeuten, der dir bereits die Geschlechtsdysphorie ausgestellt hat, nochmal zusätzlich zwei Gutachter braucht, die sich in ein Gespräch mit dir begeben und dir dann nochmal deine Transsexualität attestieren, die dir aber bereits vorher attestiert wurde. Und die Kosten, und die sind der Grund, warum die Kosten so hoch sind. Die sind der Grund, warum du dafür 1.500 bis 2.000 Euro bezahlen musst. Und unsere aktuelle Regierung, die aktuelle Koalition, hat versprochen, in ihrer jetzigen Legislaturperiode, also bis spätestens Ende ihrer Legislaturperiode, dieses Transsexuellengesetz abzuschaffen und durch das Selbstbestimmungsgesetz zu ersetzen. Das soll heißen, dass ich dann tatsächlich einmal zum Amt gehen kann und sagen kann, so und so sieht's aus, bitte ändert das. Ich zahle dann auch maximal nur die 200 bis 250 Euro Bearbeitungsgebühr, die auch für alle anderen einfallen, und dann bekomme ich meine Papiere. Und ich bin halt der Meinung, also das war vorher schon so meine Meinung, dass ich diesen diskriminierenden Prozess, um meinen Personenstand anzugleichen, nicht durchlaufen werde für eine Regierung, damals halt maßgeblich die CDU, die auch sonst nichts für mich tut.
Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Also es ist ja alles noch sehr altmodisch und ja, so ein bisschen, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Aber es ist auf jeden Fall nicht aktuell. Also ich meine, wenn du sagst, das Gesetz ist schon 40 Jahre alt, da hat sich ja so extrem viel getan in der Gesellschaft. Und es ist ja auch meiner Meinung nach, vielleicht bei manchen, aber es sollte definitiv kein Tabuthema mehr sein. Also das ist ja genauso wie also ich möchte es nicht vergleichen, bitte verstehe mich nicht falsch, aber das ist ja auch, dass Homosexualität mittlerweile kein Tabuthema mehr sein sollte, weil es in dem Fall eine sexuelle Orientierung ist und bei dir oder generell transidenten Menschen ja nicht nur um die Sexualität, sondern um die Identität geht. Und ich finde, das ist ja eine riesen Sache. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, man fühlt sich sein Leben lang, bis man endlich diesen Schritt gehen konnte, falsch in seinem Körper. Und das ist, dass sowas dann nicht angesehen wird und nicht gesagt wird, hey, wir unterstützen das Ganze, weil das eben psychisches Leiden ja auch verursacht, finde ich absolut scheiße und auch nicht richtig.
Und es ist halt auch sehr problematisch, wenn eine Regierung glaubt, einen Menschen in seiner gesamten Identität bevormunden zu können und sagen zu können, ja, du musst aber durch den und den Prozess laufen, du musst das und das Gutachten einholen für den und den Betrag, bis du dann tatsächlich mal dein Leben so leben kannst, wie du es möchtest. Also wie gesagt, es ist rückständig, es ist diskriminierend und Gott sei Dank hoffentlich bald auch Vergangenheit.
Ja, es ist auch nicht so, dass du dann aufs Standesamt gehst und sagst, yo, ich habe mal gerade Bock, mein Geschlecht zu ändern. Also es ist ja ein langer Prozess.
Das ist ein Argument, das ich gerade auf Instagram sehr häufig lese, was das Selbstbestimmungsgesetz angeht, dass ja jetzt jeder dahin laufen kann und sein Geschlecht ändern kann und seinen Namen ändern kann, wie er oder sie gerade lustig ist. Aber das funktioniert so nicht. Also so einfach ist es dann auch nicht. Allein wenn es zum Beispiel um die Hormone geht, du musst dann halt trotzdem noch zu einem Therapeuten für ein Jahr lang laufen, bis er dir das Indikationsschreiben in die Hand drückt. Also das ändert sich ja dadurch nicht. Du bekommst das ja nicht einfach so in die Hand gedrückt. Also
genau.
Das wird so nicht passieren. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel in andere Länder gucken, wie zum Beispiel Portugal, wo es dieses Selbstbestimmungsgesetz schon lange gibt, sind solche Fälle, wie sie gerne propagiert werden von gerade konservativen Kräften, einfach nicht eingetreten. Und ich lehne mich jetzt mal, glaube ich, nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, sie werden auch in Deutschland nicht eintreten.
Ja, glaube ich auch. Ach ja, danke auf jeden Fall, dass du hier deine Geschichte geteilt hast. Es war für mich sehr aufschlussreich und ich glaube auch für alle, die zuhören, war das schon sehr, sehr aufschlussreich. Gibt es denn noch etwas, was du unserer Community unbedingt mit auf den Weg geben möchtest? Sei es jetzt für potenziell Betroffene als auch für die Gesellschaft, um das Ganze ein bisschen zu sensibilisieren.
Gerade für die Community, also gerade für die Menschen, die jetzt nicht selbst betroffen sind, aber zum Beispiel Menschen kennen, die betroffen sind, oder mit Menschen in einen Diskurs treten wollen, die betroffen sind, ist es unglaublich wichtig, bei einem möglichen Gespräch reflektiert zu sein, zuzuhören, andere Sichtweise anzunehmen, gerade wenn man vorher noch überhaupt keine Berührungspunkte damit hatte oder im Prinzip nicht wirklich über das Thema Bescheid weiß, dass es eben wichtig ist, wenn man sich vorher nicht selber informiert hat, dass man zuhört, dass man reflektiert bleibt, dass man eventuell auch seine eigenen Überzeugungen hinten anstellt und selber auch in Frage stellt, und dass man halt nicht mit so Totschlagargumenten kommt, wie zum Beispiel, du weißt noch gar nicht, wovon du redest, du bist noch viel zu jung, es gibt nur Mann und Frau, Chromosome XY, bladibub, und dabei komplett ignorieren, dass es mittlerweile neue Erkenntnisse in der Wissenschaft gibt, die schon lange belegen, dass auch eine Transidentität biologische Hintergründe hat. Mhm. Also einfach, mein Tipp, einfach, wenn man in den Diskurs mit transidenten Menschen treten will, dass man entweder offen ist oder es aber komplett bleiben lässt, aber dann auch seine eigene Meinung für sich behält, und es nie, weil es eben einfach nicht notwendig ist, einer transidenten Person zu sagen, ich erkenne dich als Mann oder als Frau aber nicht an. Weil ganz ehrlich, das ändert nichts. Es gab schon Leute, die zu mir gesagt haben, du bist keine Frau, du bist ein Mann. Schön, gut. Was hat dir das jetzt gebracht, mir das zu sagen? Was hat mir das jetzt gebracht, dass du mir das gesagt hast? Ich werde mein Leben aufgrund dieses Satzes, den du mir jetzt hier in den Kopf geschmettert hast, nicht ändern. Und für dich hat sich im Alltag effektiv dadurch jetzt auch nichts geändert. Also deine eigene Meinung, schön und gut, die darfst du haben. Aber nicht jede Meinung macht Sinn, dass man sie in die Welt hinausbrüllt. Vor allem, wenn sie effektiv nichts ändert.
Total. Ja, ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass wir mit dieser Podcast-Episode was erreichen können, und ich wünsche dir auf jeden Fall für deinen weiteren Weg, für die anstehenden geschlechtsangleichenden Operationen alles, alles Gute. Ich bin auch schon gespannt, wie es auf Instagram bei dir weitergeht. Also wenn man dir folgen möchte und das alles mitbekommen möchte, ich habe nochmal den Account in der Episodenbeschreibung verlinkt, dann kann man dir gerne folgen. Ich habe gesehen, du machst sehr viele Posts auf Englisch oder fast alle, teilweise, okay. Ich habe mich da wahrscheinlich etwas zu viel auf dieses Englische fokussiert. Aber warum ich auch finde, dass das gut ist, ist, dass du ja dann nicht nur deutschsprachige Menschen erreichst, sondern eben auch international. Und das finde ich ja ganz, ganz wichtig, dass das nicht nur hier auf deutschsprachige Länder oder beziehungsweise Menschen eingeschränkt ist. Gut, Elena, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Es ist ja erst Mittag, das heißt, wir haben noch einiges vor. Es scheint die Sonne, und freue mich weiterhin, von dir dann zu hören.
Ich freue mich auch. Ich bedanke mich auch für die Einladung.
Sehr gerne. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.